dear young people, what a delight is to greet you here at Barangaroo on the shores of the magnificent Sydney Harbour with its famous bridge and opera house. Many of you are local from the outbreak of the dynamic multicultural communities of Australian cities. Others of you have come from the scattered islands of Oceania and others still from Asia, the Middle East.
Liebe junge Freunde, welch eine Freude ist es für mich, euch hier in Barangaroo am Ufer des wunderschönen Hafens von Sydney mit seiner berühmten Brücke und dem Opernhaus zu begrüßen. Viele von euch sind hier zu Hause, stammen aus dem Hinterland oder aus den dynamischen multikulturellen Gemeinschaften der australischen Städte. Andere unter euch sind von den zerstreuten Inseln Ozeaniens gekommen und wieder andere aus Asien, aus dem Mittleren Osten, aus Afrika sowie aus Nord- und Südamerika. Einige von euch sind sogar von so weit hergekommen wie ich, aus Europa. Woher auch immer wir stammen, schließlich sind wir nun hier in Sydney. Und gemeinsam stehen wir in unserer Welt als Gottes Familie, als Jünger Christi, gestärkt durch seinen Geist, um vor allen Zeugen seiner Liebe und Wahrheit zu sein.
But there were two of the healing and hope that are now at work, rightly bringing pride to all Australian citizens, to the young Indigenous.
Zuerst möchte ich den Ältesten der Aborigines danken, die mich willkommen geheißen haben, bevor ich das Boot in der Rose Bay bestieg. Ich bin tief bewegt, auf dem Boden eures Landes zu stehen, da ich um das Leiden und die Ungerechtigkeiten weiß, die es ertragen hat. Doch ich bin mir auch des aktuellen Heilungsprozesses und der Hoffnung bewusst, die alle australischen Bürger zu Recht mit Stolz erfüllen. Den jungen Ureinwohnern, den Aborigines und den Insulanern der Torresstraße und den Tokelauanern drücke ich meinen Dank für euren bewegenden Empfang aus. Durch euch sende ich herzliche Grüße an eure Völker. Ihnen, Herr Kardinal Pell, und Erzbischof Wilson, danke ich für Ihre herzlichen Worte zur Begrüßung. Ich weiß, dass Ihre Gefühle einen Widerhall finden in den Herzen der jungen Menschen, die an diesem Abend hier versammelt sind. Und darum danke ich euch allen. Vor mir sehe ich ein lebendiges Bild der Weltkirche, die Vielfalt der Nationen und Kulturen, aus denen ihr kommt. Sie zeigt, dass die gute Nachricht Christi wirklich für alle und jeden bestimmt ist. Sie hat die Enden der Erde erreicht. Doch ich weiß auch, dass etliche unter euch noch auf der Suche nach einer geistlichen Heimat sind. Einige uns ebenfalls sehr willkommene Teilnehmer sind weder Katholiken noch Christen. Andere bewegen sich vielleicht am Rande des Lebens der Pfarrei und der Kirche. Euch möchte ich Ermutigung bringen. Geht voran in der liebevollen Umarmung Christi. Erkennt die Kirche als eure Heimat. Niemand muss draußen bleiben, denn seit Pfingsten ist sie die eine universale Kirche. Heute Abend möchte ich euch diejenigen einschließen, die nicht unter uns zugegen sind. Ich denke vor allem an die Kranken, an die geistig Behinderten, an die Jugendlichen im Gefängnis, an diejenigen, die sich am Rand unserer Gesellschaft abmühen und jene, die sich, aus was immer für Gründen, der Kirche entfremdet fühlen. Zu ihnen sage ich, Jesus ist dir nahe. Spüre seine heilende Umarmung, sein Mitleid und seine Barmherzigkeit. Vor fast 2000 Jahren wurden die Apostel, die zusammen mit Maria und einigen gläubigen Frauen im Obergemach versammelt waren, vom Heiligen Geist erfüllt. In diesem außerordentlichen Moment, aus dem die Kirche hervorging, wurden Verwirrung und Furcht, von denen die Jünger ergriffen waren, in kraftvolle Überzeugung und Zielstrebigkeit verwandelt. Sie fühlten sich dann gedrängt, über ihre Begegnung mit dem auferstandenen Jesus zu sprechen, den sie jetzt liebevoll den Herrn nannten. In vieler Hinsicht waren die Apostel ganz gewöhnliche Menschen. Niemand von ihnen konnte behaupten, der vollkommene Jünger zu sein. Sie waren nicht fähig gewesen, Christus zu erkennen. Sie schämten sich wegen ihres Ehrgeizes und hatten ihn sogar verleugnet. Als aber der Heilige Geist sie erfüllt hatte, waren sie betroffen von der Wahrheit des Evangeliums und fühlten sich inspiriert, diese Wahrheit furchtlos zu verkünden. Freimütig riefen sie: Kehrt um, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. Gegründet auf die Lehre der Apostel, auf ihre Glaubensgemeinschaft, auf das Brechen des Brotes und das Gebet, trat die junge christliche Gemeinde hervor, um sich der Verdorbenheit in der sie umgebenden Kultur entgegenzusetzen, füreinander zu sorgen, ihren Glauben an Jesus gegen Feindseligkeit zu verteidigen und die Kranken zu heilen. Und im Gehorsam gegenüber dem Befehl Christi selbst brachen sie auf und gaben Zeugnis für die bedeutendste Geschichte aller Zeiten, dass Gott einer von uns geworden ist, dass das Göttliche in die menschliche Geschichte eingetreten ist, um sie zu verwandeln, und dass wir gerufen sind, uns in die rettende Liebe Christi zu versenken, die über das Böse und über den Tod triumphiert.
Witnessing to Christ's truth and love and contributing to the Church's mission. Today, we think of those pioneering priests, sisters and brothers.
Der heilige Paulus leitete diese Botschaft in seiner berühmten Rede auf dem Areopag so ein: Gott schenkt allen alles, einschließlich das Leben und den Atem, sodass alle Nationen Gott suchen und, indem sie den eigenen Weg zu ihm ertasten, ihn auch finden können. Tatsächlich ist er keinem von uns fern, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir.
They become the humble but tenacious builders of the much of the social and spiritual heritage.
Und immer sind seitdem Männer und Frauen aufgebrochen, um dieselbe Geschichte zu erzählen, Christi Liebe und Wahrheit zu bezeugen und ihren Beitrag zur Mission der Kirche zu leisten. Heute denken wir an jene Pioniere, Priester und Ordensleuten, die aus Irland, aus Frankreich, aus Großbritannien und aus anderen Teilen Europas an diese Küsten und in andere Regionen des Pazifiks kamen. Die meisten von ihnen waren jung, einige noch nicht einmal 20 Jahre alt. Und als sie sich von ihren Eltern, Geschwistern und Freunden verabschiedeten, wussten sie, dass sie wohl kaum jemals nach Hause zurückkehren könnten. Ihr ganzes Leben war ein selbstloses christliches Zeugnis. Sie wurden die demütigen, aber hartnäckigen Gründer eines großen Teils des sozialen und geistigen Erbes, das diesen Nationen bis heute Güte, Mitgefühl und Sinn vermittelt. Und sie inspirierten schließlich eine weitere Generation. Wir denken spontan an den Glauben, der die selige Mary McKillop in ihrer klaren Entschlossenheit unterstützte, besonders die Armen zu unterrichten. Und an den seligen Peter Thorott mit seiner unbeirrbaren Überzeugung, dass die Leitung einer Gemeinschaft sich immer am Evangelium orientieren muss. Denkt auch an eure eigenen Großeltern und Eltern, eure ersten Lehrer im Glauben. Auch sie haben aus Liebe zu euch unzählige Opfer an Zeit und Energie auf sich genommen. Unterstützt durch eure Pfarrer und Lehrer haben sie die nicht immer leichte, aber höchst befriedigende Aufgabe, euch durch ihr persönliches Zeugnis, wie sie unseren christlichen Glauben lehren und leben, zu allem Guten und Wahren hinzuführen. Heute bin ich an der Reihe. Einigen von uns mag es scheinen, als seien wir ans Ende der Welt gekommen. Für Menschen in eurem Alter ist allerdings jeder Flug eine spannende Unternehmung. Mir aber stand dieser Flug bevor wie etwas, das einem den Mut nehmen kann. Und doch waren die Ausblicke auf unseren Planeten, die sich mir von der Höhe aus boten, wirklich wundervoll. Das Gefunkel des Mittelmeers, die Erhabenheit der nordafrikanischen Wüste, das üppige Grün der Wälder Asiens, die Weite des Pazifischen Ozeans, der Horizont, über dem die Sonne auf- und unterging, Und der majestätische Glanz von Australiens natürlicher Schönheit, die ich in diesen letzten beiden Tagen genießen konnte. All das weckte eine tiefe Ehrfurcht. Es ist, als bekomme man einen Einblick in die Schöpfungsgeschichte der Genesis. Licht und Finsternis, Sonne, Mond, Wasser, Luft und Lebewesen. All das ist gut in Gottes Augen. Wer würde, wenn er in solche Schönheit vertieft ist, nicht die Worte des Psalmisten zum Lob des Schöpfers wiederholen? Wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde.
Which marks the surface of our earth, erosion, deforestation.
Und da gibt es noch mehr, vom Himmel aus kaum wahrnehmbar. Männer und Frauen nach nichts Geringerem als Gottes eigenem Ebenbild geschaffen. Im Herzen des Wunders zur Schöpfung sind wir, ihr und ich, die Menschheitsfamilie mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Wie erstaunlich! Mit dem Psalmisten flüstern wir, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was entdecken wir? Vielleicht kommen wir uns widerstrebend zu dem Eingeständnis, dass es auch Verletzungen gibt, welche die Oberfläche unserer Erde zeichnen. Erosion, Entwaldung, die Verschwendung der weltweiten Mineral- und Meeresressourcen, um einen unersättlichen Konsumismus zu befriedigen. Einige von euch kommen aus Inselstaaten, deren Existenz durch die ansteigenden Meeresspiegel bedroht sind. Andere aus Nationen, die unter den Folgen verheerender Trockenheit leiden. Die wunderbare Schöpfung Gottes wird bisweilen von ihren Verwaltern als beinahe feindlich, sogar als etwas Gefährliches erfahren. Wie kann etwas, das gut ist, so bedrohlich erscheinen? Aber mehr noch, wie steht es um den Menschen, den Gipfel von Gottes Schöpfung? Jeden Tag begegnen wir dem Genius menschlicher Errungenschaften. Von den Fortschritten in den medizinischen Wissenschaften und der klugen Anwendung der Technologie bis zur Kreativität, die sich in den Künsten niederschlägt, sind Lebensqualität und Lebensfreude der Menschen auf vielerlei Weise in ständigem Anstieg begriffen. Bei euch selbst gibt es eine schnelle Bereitschaft, die euch angebotenen reichlichen Möglichkeiten aufzugreifen. Einige von euch tun sich hervor in ihren Studien, in Sport, Musik oder Tanz und Theater. Andere unter euch haben ein ausgeprägtes Empfinden für soziale Gerechtigkeit und für Ethik. Und viele von euch engagieren sich in Dienstleistungen und Volontariat. Wir alle, jung und alt, kennen solche Momente, in denen die eingeborene Güte des Menschen, die wir vielleicht in der Geste eines kleinen Kindes oder in der Bereitschaft eines Erwachsenen zum Verzeihen erblicken, wir kennen die angeborene Güte des Menschen, uns mit tiefer Freude und Dankbarkeit erfüllt. Doch solche Augenblicke sind nicht von langer Dauer. Das stimmt uns wiederum nachdenklich und wir entdecken, dass nicht nur das natürliche, sondern auch das soziale Umfeld, der Lebensraum, den wir selbst uns gestalten, seine Verletzungen hat. Wunden, die anzeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch hier in unserem persönlichen Leben und in unseren Gemeinschaften können wir einer Feindseligkeit, etwas Gefährlichem begegnen. Einem Gift, das droht, das, was gut ist, zu zerstören. Das, was wir sind, zu verformen und den Zweck, zu dem wir erschaffen worden sind, zu verdrehen. Beispiele dafür sind reichlich vorhanden, wie ihr selbst wisst. Zu den Vorherrschenden gehören Alkohol- und Drogenmissbrauch, die Verherrlichung der Gewalt und der sexuelle Verfall, die in Fernsehen und Internet oft als Unterhaltung präsentiert werden. Ich frage mich, könnte jemand Aug in Aug mit Menschen, die tatsächlich unter Gewalt und sexueller Ausbeutung leiden, erklären, dass diese Tragödien, wenn sie in virtueller Form wiedergegeben werden, lediglich als Unterhaltung zu betrachten sind?
Not to genuine freedom, but to moral or intellectual confusion.
So manches Unheil kommt auch daher, dass Freiheit und Toleranz so oft von der Wahrheit getrennt wird. Das wird durch die heute weithin vertretene Vorstellung gefördert, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, die unser Leben lenken können. Der Relativismus hat, indem er unterschiedslos praktisch allem einen Wert zugesteht, die Erfahrung zum alleinigen Kriterium erhoben. Wenn aber Erfahrungen von jeder Überlegung, was gut und wahr ist, losgelöst werden, können sie anstatt zu echter Freiheit zu verhelfen, zu moralischer und intellektueller Verwirrung, zu einer Schwächung der Prinzipien, zum Verlust der Selbstachtung und sogar in die Verzweiflung führen.
To not be fooled by those who see you as just another consumer in a market of indifferent possibilities, where choice itself becomes the good. Novelty absorbs beauty, and subjective experience displaces.
Liebe Freunde, das Leben wird nicht vom Zufall regiert. Es ist nicht der Willkür unterworfen. Euer persönliches Sein ist von Gott gewollt. Er hat es gesegnet und ihm einen Sinn gegeben. Das Leben ist nicht bloß eine Abfolge von Ereignissen oder Erfahrungen, so hilfreich viele von ihnen auch sind. Es ist ein Suchen nach der Wahrheit, nach dem Guten und Schönen. Zu diesem Zweck treffen wir unsere Entscheidungen. Dafür üben wir unsere Freiheit aus. Darin, in Wahrheit, Güte, Schönheit, finden wir Glück und Freude. Lasst euch nicht täuschen von denen, die euch nur als einen der vielen Konsumenten in einem Markt der undifferenzierten Möglichkeiten ansehen, wo die Wahl selbst zum Gut wird, die Neuheit sich als Schönheit ausgibt und die subjektive Erfahrung die Wahrheit verdrängt. Christus bietet mehr. Tatsächlich bietet er alles. Allein er, der die Wahrheit ist, kann der Weg sein und darum auch das Leben. So ist der Weg, den die Apostel bis an die Enden der Erde brachten, das Leben in Christus. Das ist das Leben der Kirche. Und auch der Eingang zu diesem Leben, zum christlichen Weg, ist die Taufe. Deshalb möchte ich heute Abend kurz etwas über unser Verständnis der Taufe ins Gedächtnis rufen, bevor wir morgen über den Heiligen Geist nachdenken werden. Am Tag eurer Taufe hat Gott euch in seine Heiligkeit hineingezogen. Ihr wurdet als Sohn oder Tochter des himmlischen Vaters angenommen. Ihr wurdet Christus eingegliedert. Ihr wurdet zu einer Wohnung seines Geistes. Die Taufe ist weder eine Leistung noch eine Belohnung. Sie ist eine Gnade. Sie ist das Werk Gottes. Tatsächlich hat sich der Priester gegen Ende eurer Taufe an eure Eltern und die Umstehenden gewandt, euch mit eurem Namen angesprochen und gesagt, du bist eine neue Schöpfung geworden. Liebe Freunde, bei euch zu Hause, in euren Schulen und Universitäten, an euren Arbeitsplätzen und in der Freizeit, erinnert euch daran, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Ihr steht nicht nur in Ehrfurcht vor dem Schöpfer und freut euch an seinen Werken. Ihr erkennt auch, dass das sichere Fundament der menschlichen Solidarität in dem Ursprung liegt, den jeder Mensch, der Gipfel des Schöpfungsplanes Gottes für die Welt, mit allen anderen gemeinsam hat. Als Christen steht ihr in dieser Welt in dem Wissen, dass Gott ein menschliches Angesicht hat. Jesus Christus, der Weg, der alles menschliche Sehnen befriedigt und das Leben, von dem Zeugnis zu geben wir berufen sind, indem wir immer in seinem Licht wandeln. Die Aufgabe des Zeugen ist nicht leicht. Es gibt heute viele, die fordern, Gott müsse auf der Ersatzbank gelassen werden. Und Religion und Glauben, die zwar für die Einzelnen gut sind, müssten aus dem öffentlichen Leben entweder gänzlich ausgeschlossen oder aber nur zur Verfolgung begrenzter pragmatischer Ziele eingesetzt werden. Diese säkularisierte Sichtweise versucht, mit wenig oder gar keinem Bezug auf den Schöpfer menschlichen Lebens zu erklären und die Gesellschaft zu formen. Sie stellt sich selbst als neutral, als unparteiisch und daher für jeden offen vor. In Wirklichkeit aber drängt der Säkularismus wie jede Ideologie eine bestimmte Sicht der Welt auf. Wenn Gott für das öffentliche Leben irrelevant ist, dann wird die Gesellschaft nach einem gottlosen Bild geformt und die Debatte und die Politik, die das öffentliche Wohl betreffen, werden mehr von den Folgen als von der Wahrheit bestimmt. Doch die Erfahrung zeigt, dass die Anwendung vom Plan des Schöpfers und doch die Erfahrung zeigt, dass die Abwendung vom Plan des Schöpfers Unordnung hervorruft, die sich unausweichlich auf die übrige Schöpfung auswirkt. Wenn Gott in den Schatten gestellt wird, schwindet unsere Fähigkeit, die natürliche Ordnung, ihr Ziel und das Gute zu erkennen, allmählich dahin. Was prahlerisch als menschliche Genialität gefördert wurde, erweist sich bald als Torheit, als Gier und egoistische Ausbeutung. Und so sind wir uns immer mehr bewusst geworden, wie dringend wir angesichts der heiklen Komplexität von Gottes Welt der Demut bedürfen. Doch wie steht es um unsere soziale Umwelt? Sind wir gleichermaßen aufmerksam auf die Zeichen unserer Abwendung von den moralischen Strukturen, mit denen Gott die Menschheit ausgestattet hat? Anerkennen wir, dass die angeborene Würde jedes einzelnen Menschen aus seiner tiefsten Identität als Abbild des Schöpfers beruht und dass daher die Menschenrechte universal sind, auf dem Naturrecht basieren und nicht von Verhandlungen oder Zugeständnissen abhängen, geschweige denn dem Kompromiss überlassen sind. Und so werden wir angeregt, darüber nachzudenken, welchen Platz die Armen und die alten Menschen, die Immigranten und diejenigen, die kein Mitspracherecht besitzen, in unserer Gesellschaft einnehmen. Wie ist es möglich, dass so viele Mütter und Kinder unter häuslicher Gewalt zu leiden haben? Wie ist es möglich, dass der wundersamste und heiligste Raum im Menschen, der Mutterschoß, zum Ort unsagbarer Gewalt geworden ist? Und nun spricht der Papst auf Italienisch. Meine lieben Freunde, Gottes Schöpfung ist einzig und sie ist gut. Die Bemühungen um Gewaltlosigkeit, nachhaltige Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden sowie die Sorge für unsere Umwelt sind von lebenswichtiger Bedeutung. Sie können jedoch nicht verstanden werden. Und nun Französisch. Sie können jedoch nicht verstanden werden, wenn man sie trennt von einer vertieften Betrachtung der angeborenen Würde jedes einzelnen Menschenlebens, von der Zeugung bis zum natürlichen Tod, einer Würde, die von Gott selbst verliehen wird und deshalb unantastbar ist. Unsere Welt ist der Gier, der Ausbeutung und der Spaltung, der Öde falscher Idole und halber Antworten und der Plage falscher Versprechungen überdrüssig geworden. Unsere Herzen und Gedanken sehnen sich nach der Vision eines Lebens, wo Liebe andauert.
Liebe Freunde, die mich in meiner Muttersprache versteht. Von Herzen grüße ich euch alle. Erweist euch überall als freudige Zeugen der frohmachenden Botschaft Jesu. Sprecht mutig von eurem Glauben, auch wenn ihr zuweilen auf Widerspruch stößt und das Kreuz der Ablehnung erfährt. Der Herr, der für uns ein größeres Kreuz getragen hat, wird euch beistehen und euch immer neu die Freude des Glaubens schenken. Gott schenke euch eine gute, gesegnete Zeit hier in Australien. Queridos jóvenes de lengua española.
Während der Papst nun auf Spanisch spricht, lese ich die letzten Zeilen der Papstansprache. Unsere Herzen und Gedanken sehnen sich nach der Vision eines Lebens, wo Liebe andauert, wo Gaben geteilt werden, wo Einheit gebildet wird, wo Freiheit ihren eigentlichen Sinn in der Wahrheit findet und wo die Identität in einem respektvollen Miteinander gefunden wird. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das ist die Hoffnung, die das Evangelium Jesu Christi bereithält. Um für diese Wirklichkeit Zeugnis zu geben, seid ihr in der Taufe neu geschaffen und in der Firmung durch die Gaben des Geistes gestärkt worden. Das soll die Botschaft sein, die ihr von Sydney aus in die Welt tragt.
Que este rito agrande vuestra generosidad. Un saludo muy cordial a todos. Queridos. Queridos amigos. Dos vários países de língua oficial portuguesa. Bem-vindos a Sydney. A todos, saúdo com afecto, os de perto e os de longe. Lá na vossa pátria tereis ouvido Jesus, seguidor vosso. Sereis minhas testemunhas até aos confins do mundo. A viagem mais ou menos longa que enfrentastes para chegar até aqui, Austrália, ou, de seu nome cristão completo, terra austral do Espírito Santo, não deixo em vós a sensação de terdes chegado aos confins do mundo. Pois bem, é com grande alegria que o Papa vos acolhe para vos confirmar como testemunhas de Jesus, por ele acreditadas como dom do seu próprio Espírito.